ARD. Das Wissen. Finanzdaten, persönliche Telefongespräche, gestreamte Filme und Musik, selbst Informationen von Geheimdiensten. All das wandert in Glasfaserkabeln durch die Weltmeere. Fast die gesamte weltweite Kommunikation läuft heute über Tiefseekabel. Dazu kommen Stromkabel und Pipelines, die Länder mit Energie versorgen. Immer mehr wichtige Infrastruktur liegt, für die meisten Menschen unsichtbar, auf dem Meeresgrund. Doch unsichtbar heißt nicht unverwundbar.
Zware Explosies in de Pipeleidingen von Nord Stream 1 und 2, die von Russland nach Deutschland lopen.
Noch immer ist unklar, wer für die Gasexplosionen an der Nord Stream 2 Pipeline verantwortlich ist.
Ukraine has denied any involvement in an attack last September on the Nord Stream pipelines, which were built to carry Russian gas to Europe.
Tiefseekabel im Fadenkreuz. So verwundbar ist unser Daten- und Energienetz. Von Martin Hahn.
Die Sabotage der Nord Stream Gaspipelines im September 2022 in der Ostsee zeigte einer breiten Öffentlichkeit, wie verletzlich Infrastruktur im Meer ist und wie schwer es ist, in solchen Fällen die Täter zu ermitteln. Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und Die Zeit deuten zwar darauf hin, dass das ukrainische Militär hinter dem Anschlag stecken könnte. Die ukrainische Regierung hat jedoch immer wieder bestritten, für die Sabotage verantwortlich zu sein.
Der Nord Stream-Anschlag hat die Öffentlichkeit und damit auch die Politik aufgeschreckt.
Hans-Werner Wiermann ist Generalleutnant der Bundeswehr AD, außer Dienst.
Und wie wichtig das war, sehen wir ja aufgrund der Entwicklungen des letzten Jahres, wo es doch kaum eine Woche gibt, wo nicht irgendwo wieder ein neuer Verdacht entsteht, dass unsere Infrastruktur entweder ausspioniert wird oder auch tatsächlich beschädigt wird.
Seit der Nord Stream-Explosion kommt es immer wieder zu neuen Vorfällen. Im Herbst 2023 wurde die Pipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland gekappt, sowie Datenkabel in der Ostsee. Im November 2024 wurden zwei weitere Datenkabel in der Ostsee durchtrennt, die Finnland und Deutschland sowie Schweden und Litauen verbinden. Wenig später wurde das Stromkabel Estlink 2 zwischen Estland und Finnland beschädigt.
Für die Fachleute war immer klar, dass die Unterwasserinfrastruktur sensibel und gefährdet ist.
Wiermann war viele Jahre für die NATO tätig, an der Grenze zwischen Politik und Militär. Er war eigentlich schon im Ruhestand, als er 2023 einen Anruf aus dem Büro des NATO-Generalsekretärs erhielt. Er wurde gebeten, zurückzukommen. Wiermann sollte die Leitung einer Koordinierungszelle zum Schutz von Unterwasserinfrastruktur übernehmen.
Ich habe meine Rolle immer so verstanden, Öl auf das Getriebe zu gießen, sodass man rasch zu entsprechenden Konzepten kommt, um einfach die Rolle der NATO beim Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur zu stärken.
Auf Wunsch Deutschlands und Norwegens sollte die NATO eine übergreifende Rolle beim Schutz der Kabel und Pipelines spielen. Und Wiermann und seine Mitarbeiter entwickelten Konzepte, wie das aussehen könnte.
Es kommt ganz wesentlich darauf an, dass man verdächtige Bewegungen in der Nähe von kritischer Unterwasserinfrastruktur in Echtzeit erkennen kann. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um zunächst einmal einen Übeltäter rasch zu identifizieren.
In der Ostsee waren ein russischer und vermeintliche chinesische Frachter für die Zerstörung von Tiefseeleitungen verantwortlich. Aufgrund der Vorfälle setzt die NATO auch auf Abschreckung. Seit dem Nord Stream-Anschlag hat sie die Präsenz in der Ostsee erhöht. Ende 2024 fand vor der finnischen Küste die jährliche NATO-Übung Freezing Winds statt. Und Anfang 2025 begannen die NATO-Staaten mit der Mission Baltic Sentry und fahren mit Schiffen in der Ostsee Patrouille.
Präsenz dient dazu, Vertrauen zu schaffen, dass unsere Infrastruktur gesichert werden kann und dass die Investitionen in diesem Bereich sicher sind. Je schneller Europa die Energiewende gelingt und es gelingt, sich unabhängig zu machen von fossilen Brennstoffen, desto stärker gefährdet das russische Geschäftsmodell. Wenn es also durch Aktionen gelingt, das Vertrauen von Investoren in kritische Unterwasserinfrastruktur oder zukünftig in den massiven Ausbau der Windenergie zu untergraben, hat Russland schon ein strategisches Ziel erreicht.
Seabed Warfare, as we know it now, is relatively new.
Von Seabed Warfare sprechen Sicherheitsexperten wie Frederik Mertens in solchen Fällen. Kriegsführung am Meeresgrund. Der Analyst und Militärhistoriker arbeitet für die Denkfabrik The Hague Center for Strategic Studies im niederländischen Den Haag.
What's most threatening now is what we call gray zone operations.
Am bedrohlichsten sind die sogenannten Operationen in der Grauzone, also Operationen, die nicht in Zeiten eines offenen Krieges durchgeführt werden, sondern in Zeiten eines Konflikts. Das ist unterschwellige Gewalt, die man leugnen kann. So kann man viel Schaden anrichten, ohne dass klar ist, wer dahinter steckt. Der Geschädigte kann also keine Vergeltung üben. Und in diesem Fall ist die Nordsee ziemlich verwundbar.
Denn die Nordsee ist hochindustrialisiert. Überall schlängeln sich Pipelines und Kabel über den Meeresboden oder entstehen neue Windparks und Offshore-Umspannwerke. Mertens und sein Team haben sich deswegen die möglichen Bedrohungen für Anlagen in der Nordsee genauer angeschaut.
Die Unterwasserinfrastruktur ist verwundbar, die Pipelines und Kabel. Es gibt die Knotenpunkte, an denen sie alle miteinander verbunden sind. Und es gibt die Anlandepunkte. Das ist alles physisch verwundbar. Und auch im Cyberbereich sind all diese Anlagen angreifbar.
Angriffe auf Strom- oder Datenkabel könnten dazu führen, dass Internetseiten nicht mehr laden, Windräder aufhören sich zu drehen oder schlimmstenfalls in einer gesamten Region der Strom ausfällt.
Ein gut koordinierter Angriff könnte unsere Energiereserven wirklich ernsthaft beeinträchtigen. Das ist übel.
Energieinfrastruktur dürfte künftig sogar noch verwundbarer werden. Der niederländische Netzbetreiber TenneT plant Plattformen, die bald den Strom mehrerer Windparks bündeln und an Land schicken sollen.
And these would be exactly the ideal targets for a Russian missile strike.
Das wäre genau das richtige Ziel für einen russischen Raketenschlag, falls wir jemals in einen Krieg mit höherer Intensität geraten sollten, wie er gerade in der Ukraine stattfindet. Nichts hält einen Angreifer davon ab, einen Marschflugkörper gegen einen Stromknotenpunkt tief in der Nordsee zu schicken.
There's no reason why you can't send a Kalibr cruise missile against a electricity node deep in the North Sea.
Doch was für Experten wie Mertens ein Sicherheitsproblem darstellt, ist für andere ein gutes Geschäft. Die Energiewende sorgt für einen wahren Boom in der Kabelindustrie, denn immer mehr Strom aus Offshore-Windanlagen muss über Unterseekabel ins Netz eingespeist werden. Die Stromkabel kommen unter anderem aus Norwegen. In Halden an der norwegischen Küste steht eine Fabrik für Unterseekabel. Sie gehört Nexans, einem der größten Kabelkonzerne der Welt. Mats Ahlsen führt über das Fabrikgelände. Er ist der Produktionsleiter hier.
This is the existing tower.
Ahlsen zeigt auf einen Betonturm. Das, sagt er, ist das höchste Gebäude Norwegens. Allerdings wohnt dort niemand. In dem knapp 153 Meter hohen neu gebauten Turm werden bald Kabel gefertigt.
Und hier bauen wir eine neue Drehscheibe, die größte, mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen.
Der Norweger zeigt auf eine Art liegende Kabeltrommel von 50 Metern Durchmesser. Auf riesigen Turntables wie diesen werden hier Kabel von einer Länge bis zu 200 Kilometern aufgerollt. In der Fabrikhalle setzen Maschinen die Unterseekabel Schicht für Schicht zusammen. In einer Ecke sprühen Funken. Zwei Männer fügen zwei lange Kabelstücke zusammen.
Hier handelt es sich um ein Wechselstromkabel. Im Moment sind wir dabei, den Aluminiumleiter zu schweißen.
Derzeit arbeiten in Halden rund 550 Menschen. Bald sollen es 1000 sein. Der Standort wächst. Die Auftragsbücher sind voll. Es herrscht Goldgräberstimmung. Im Frühjahr erhielt Nexans den Auftrag, drei neue Windfarmen in der Nordsee mit dem deutschen Festland zu verbinden. Dass Europa immer mehr Energie aus Offshore-Anlagen erhält, entgeht auch Moskau nicht. Im Winter warnte der niederländische Geheimdienst MIVD, Russland bereite möglicherweise Sabotageakte in der Nordsee vor.
Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass russische Akteure versuchen herauszufinden, wie die Energieversorgung in der Nordsee organisiert ist. Vielleicht mit der Absicht, sie zu stören, wenn sie es wollten.
Das sagte MIVD-Chef Jan Swillens.
Man habe russische Schiffe in der Nordsee entdeckt, die versucht hätten, Karten des Meeresbodens zu erstellen.
Daraufhin wurde gehandelt. Die Küstenwache und die Marine haben sich darum gekümmert und die Schiffe eskortiert. Der Versuch war also nicht erfolgreich, hat aber stattgefunden.
Welche Schiffe genau gesichtet wurden, ist nicht bekannt. Aber ein Schiff, das Russland für solche Zwecke einsetzen könnte, ist die Yantar. Ein russisches Forschungs- und Aufklärungsschiff, ausgestattet mit bemannten und unbemannten Tauchbooten, die in eine Tiefe von mehreren tausend Metern vordringen können. Tiefen, die vor einigen Jahren noch schwer erreichbar waren. So der niederländische Militärexperte Frederik Mertens.
The Russian Northern Fleet is an impressive undersea warfighting capability.
Die russische Nordflotte verfügt über beeindruckende unterseeische Kampffähigkeiten. Das ist einer dieser Exzellenzbereiche, die sie auch in Zeiten knapper Kassen beibehalten hat. Die Nordflotte ist also auch jenseits der Nordsee eine Gefahr. Dort sind dann hauptsächlich Kommunikationskabel bedroht.
Denn Kommunikationskabel durchziehen die Weltmeere fern der Küsten in großen Tiefen. Mit dem richtigen Equipment können die Kabel aber nicht nur gekappt, sondern auch abgehört werden. Entsprechend nervös werden die NATO-Staaten, wenn Schiffe wie die Yantar nahe wichtiger Datenkabel gesichtet werden. In den vergangenen Jahren kam das immer wieder vor. Aber derartige Schiffe könnten nicht nur nach ziviler Infrastruktur Ausschau halten, weiß Oliver Dyson.
Often you'll find cables that are uncharted.
Dyson arbeitet seit vielen Jahren als Vermesser und Unterwassertechniker in der Energiebranche und hat an großen Kabel- und Pipeline-Projekten mitgewirkt. Dyson scannt zum Beispiel den Meeresboden, bevor eine Pipeline verlegt wird. Dabei stellt er sicher, dass kein altes Weltkriegsgerät im Weg liegt. Er gleicht zudem das, was er findet, mit offiziellen Karten ab, in denen schon installierte Leitungen verzeichnet sind.
Manchmal stößt man dabei auf Anlagen, die aus bestimmten Gründen nicht kartiert sind. Und man wird dann angewiesen, sie wieder aus den erstellten Daten zu entfernen. Ich habe Arbeiten durchgeführt, bei denen das finnische Militär mit an Bord war. Die wiesen an, die Daten, die an Bord des Schiffes erfasst wurden, zu isolieren. Die Räume wurden abgeschlossen, die Daten wurden auf eine Festplatte gezogen und vom Schiffscomputer gelöscht. Dann sprangen die Soldaten mit den Daten von Bord und wurden an einem anderen Ort gerettet, um sicherzustellen, dass niemand während des Pipeline-Projekts Bilder vom Meeresboden erhielt.
Oliver Dyson berichtet, man finde auf dem Meeresboden Abhörstationen, Infrastruktur für U-Boote und geheime Kabel.
In strategisch wichtigen Gebieten findet man Kabel, die es Staaten erlauben, direkt miteinander zu kommunizieren, ohne die Intervention Dritter. Dort gibt es spezielle Kommunikationsleitungen, die das Internet umgehen.
Um zu vermeiden, dass Fangnetze oder Anker solche und andere Leitungen beschädigen, würden viele Kabel und Pipelines auf dem Meeresboden eingegraben, vor allem in Küstennähe.
Wenn man versuchen würde, eines dieser Kabel zu beschädigen, könnte man das natürlich immer noch tun. Man müsste mit einem Schiff dorthin fahren, aber man könnte auf jeden Fall einen Teil des Kabels ausgraben und es auf diese Weise beschädigen.
Entsprechend wollen Staaten Tiefseeanlagen in Zukunft besser vor potenziellen Angriffen schützen. Die Militärpräsenz im Meer wächst, auch um mögliche Saboteure abzuschrecken.
Wir sehen natürlich schon, dass die Streitkräfte bzw. die Verteidigungsministerien im internationalen Kontext schon auch ihre Strategien überdenken.
Claudia Lilienthal ist Expertin für maritime Systeme beim deutschen Rüstungsunternehmen ESG.
So konnten wir zum Beispiel im Februar lesen, dass das französische Verteidigungsministerium darauf hingewiesen hat, dass sie sich zukünftig in einem Bereich von bis zu 6000 Meter Wassertiefe wiederfinden werden und entsprechende Fähigkeiten im Bereich der Tauchrobotik zur Verfügung stellen wird.
Aber auch andere Nationen rüsten auf. Großbritannien hat ein Spezialschiff mit unbemannten Tauchbooten in Dienst gestellt, das den Meeresboden im Blick behalten soll. Und auch die deutsche Bundeswehr nennt den Unterwasserseekrieg in ihrer Strategie Marine 2035. Darin heißt es, man benötige
moderne Sensorik unter Wasser, sowohl ortsfest wie auch beweglich, und KI-gestützte Auswertung für ein taktisches Unterwasserlagebild sowie defensive und offensive Waffensysteme U-Boote und unbemannte Gefährte für den Kampf unter Wasser.
Die Marinen sind heute natürlich schon gut ausgestattet. Die haben heute schon ein Unterwasserlagebild. Das ist ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Navy oder auch der deutschen Marine natürlich. Diese Unterwasserbilder werden erzeugt über verschiedene Datenquellen oder Sensoren, zum Wesentlichen natürlich Sonare.
Sonare senden Schallimpulse ins Wasser und können so Objekte orten. Wer jedoch in Tiefen von mehreren tausend Metern nach dem Rechten sehen will, muss hinabtauchen. Und um bei solchen Missionen keine Menschenleben zu gefährden, würden dabei vor allem unbemannte Tauchboote eingesetzt.
Die sind heute schon vorhanden und da gibt es unterschiedliche Formen. Ob es nun ein System ist, das möglicherweise erstmal noch relativ großflächig zum Beispiel den Meeresgrund abtastet, um hier nochmal Anomalien zu detektieren oder auch Veränderungen. Und zum anderen aber auch Systeme, die sehr gezielt die Objekte aufsuchen und diese nochmal näher inspizieren, um festzustellen, um welches Objekt es sich eigentlich tatsächlich handelt und die mögliche adäquate Maßnahme dann auch einzuleiten.
Auch die deutsche Marine nutzt verschiedene unbemannte Systeme. Dass demnächst unzählige dieser Tauchboote unbemerkt durch die Meere kreuzen, sei jedoch unwahrscheinlich, sagt Claudia Lilienthal. Die Expertin für maritime Systeme macht klar:
Unbemannte Systeme, die kommen nicht aus dem Nichts. Also die haben keine unendliche Reichweite.
Unbemannte Tauchboote werden heute entweder per Kabel ferngesteuert und mit Energie versorgt oder sie sind batteriebetrieben. In beiden Fällen müsste ein Mutterschiff das Tauchboot ins Einsatzgebiet bringen und wieder einsammeln. Und egal wie groß die Marine eines Landes, die Meere sind größer. Es wird deswegen kaum möglich sein, wichtige Infrastruktur auf dem Meeresboden allein militärisch zu sichern. Zumal ein Großteil der Anlagen in den Händen privater Betreiber ist.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Streitkräfte mit dieser Aufgabe betraut werden? Ich glaube, der Betreiber wird viel mehr in die Pflicht genommen werden, sagen wir zumindest mal Basissicherungen sicherzustellen oder vielleicht auch die Frequenz der Inspektion seiner eigenen Infrastruktur auch zu erhöhen.
Ein neuer Bedarf, den auch der Kabelkonzern Nexans erkannt hat. Die Firma produziert und installiert die Unterseekabel nicht nur. Sie bietet ihren Kunden, den Netzbetreibern, seit kurzem auch an, die Kabel zu überwachen und zu reparieren. Vor den Türen der Kabelfabrik in Norwegen hat ein Schiff angelegt, die Aurora. Die Aurora ist Nexans Kabelschiff, eins der modernsten weltweit. An diesem Tag liegt sie hier im norwegischen Halden, um Kabel für ein neues Projekt zu laden.
Welcome on the bridge.
Nexans weiß, welche Bedrohung Anker und Schleppnetze für Kabel darstellen können. Aber über Kriegsführung am Meeresgrund möchte hier an Bord niemand sprechen. Erster Offizier Margin Valigora schwärmt lieber von der Manövrierfähigkeit seines Schiffs.
And the vessel is steady as a rock.
Dank automatisierter Steuersysteme kann die Aurora selbst bei hohen Wellen ihre Position halten und so Kabel zentimetergenau in hunderten Metern Tiefe ablegen. Das ist wichtig, um Auflagen zu erfüllen. Denn es wird voll auf dem Meeresboden und Kabel dürfen nur in einem vorab freigegebenen Bereich abgelegt werden. Marcin Valigora führt in den Bauch des Schiffs.
Yeah, that's the ROV.
Das ist unser ROV, unser Remotely Operated Vehicle, ein Weltklasse-Gerät. Es hat zwei Manipulatoren.
Das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug hat zwei Greifarme und ist etwas größer als ein Auto.
Der Unterwasserroboter unterstützt uns beim Verlegen der Kabel, aber auch bei der Reparatur von Kabeln.
Aber Roboter hin oder her. Wird ein Kabel gekappt, aus Versehen oder absichtlich, dann ist der Aufwand groß. Eine Reparatur kann bis zu 2 Monate dauern. Ein Schiff plus Crew muss organisiert und ein Ersatzkabel abgeholt werden. Dann müssen die defekten Kabelteile abgeschnitten und ersetzt werden. Entsprechend dürften viele Netzbetreiber und Staaten daran interessiert sein, Bedrohungen zu erkennen, bevor es zu spät ist. Der niederländische Militärexperte Frederik Mertens glaubt, dass ein Netzwerk an Unterwassersensoren dabei helfen könnte. Sensoren, befestigt an den Offshore-Plattformen der Windparks, am Meeresgrund und an der Unterseite ziviler Schiffe, könnten die Umgebung im Blick behalten. Genauso wichtig sei es aber, die Energie- und Kommunikationsnetzwerke widerstandsfähig zu machen, um im Ernstfall einen Ausfall zu vermeiden.
Eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um weniger anfällig zu sein,
Wir müssen Redundanz einbauen. Also bitte nicht ein zentraler Punkt, an dem alles sehr effizient erledigt und dann ans Festland weitergeleitet wird. Ob das nun die Umwandlung von Elektrizität oder die Erzeugung von Wasserstoff ist. Stattdessen sollte man sicherstellen, dass die Funktionen verteilt sind. Wenn ein Knotenpunkt ausgeschaltet wird, kann dann ein anderer Knotenpunkt übernehmen und man hat Zeit, Dinge zu reparieren.
Darüber hinaus empfiehlt Mertens eine stärkere Zusammenarbeit betroffener Staaten. Schließlich überschreiten viele Kabel und Pipelines nationale Grenzen und durchqueren internationale Gewässer. Anfang 2025 verkündete die EU-Kommission deswegen einen Aktionsplan zum Schutz von Unterseekabeln. Es sollen Mittel bereitgestellt werden für zusätzliche Kabel, schnellere Reparaturen und für ein Warnsystem. Auch Abschreckung ist Teil des Plans. Was genau Staaten dabei tun dürfen, ist jedoch nicht ganz klar, sagt Thea Coventry.
Da klafft eine große rechtliche Lücke.
Coventry ist Expertin für Seerecht am Asser-Institut für internationales Recht in Den Haag. Sie erklärt, was ein Staat tun darf, wenn er ein verdächtiges Schiff in den eigenen Küstengewässern sichtet.
Wenn man beispielsweise feststellt, dass ein unter ausländischer Flagge fahrendes Schiff Unterseekabel beschädigt, hat der Küstenstaat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen. Der Küstenstaat darf das ausländische Schiff entern, die Personen an Bord festnehmen, das Schiff beschlagnahmen und Ermittlungen durchführen, um festzustellen, ob die inländischen Gesetze verletzt wurden. Das ist eine Option, die die Staaten haben, aber nur in den eigenen Hoheitsgewässern. Und es müssten Beweise für eine bösartige Absicht vorliegen.
Schwieriger wird es, wenn sich das verdächtige Schiff in internationalen Gewässern bewegt. Denn dort gelten keine nationalen Gesetze. Es gelten die Prinzipien der freien Schifffahrt. Das bedeutet, patrouillierende Schiffe eines Staates dürfen nicht gegen die Schiffe eines anderen Staates vorgehen. Aber Coventry verweist auf eine Lücke im Seerecht, die ein Eingreifen unter gewissen Umständen doch erlauben würde.
Wenn es sich um ein privates Schiff handelt, gibt es mehr Möglichkeiten.
Gibt sich ein staatlicher Akteur nicht als solcher zu erkennen und nutzt private Schiffe, um Unterseekabel oder Pipelines zu sabotieren, würde das im Seerechtsübereinkommen der UN unter die Definition von Piraterie fallen. Und um Piraterie zu bekämpfen, verpflichten sich Staaten laut Seerecht zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass bei Piraterieverdacht ein Staat ein Schiff unter ausländischer Flagge entern und das Schiff festsetzen dürfte. Das könnten sich Staaten zunutze machen, um ihre Tiefseeinfrastruktur zu schützen, meint Thea Coventry. Die Staaten der NATO beraten sich gerade, wie sie das Seerecht interpretieren wollen. Aber nicht nur das. Das Militärbündnis hat seit dem Nord Stream-Anschlag eine ganze Reihe von Initiativen gestartet. Dabei geht es vor allem darum, verdächtige Schiffe zu identifizieren, sagt der ehemalige NATO-Militär Hans-Werner Wiermann.
Auf Englisch heißt der Satz Deny Deniability. Also stelle sicher, dass die andere Seite nicht behaupten könnte, sie sei es nicht gewesen. Das ist ein Element der Abschreckung, denn diese destabilisierenden Angriffe machen eigentlich nur dann Sinn, wenn sie Schaden verursachen, aber der Schadensverursacher selber nicht identifiziert werden kann.
Aber wie kann man überwachen, wer sich in der Nähe der Pipelines und Kabel aufhält? Wiermann erklärt, dass die Daten aus drei Quellen stammen. Erstens die Betreiber der Infrastruktur.
Diese Unternehmen sehen häufig Dinge auf ihrer Infrastruktur, wissen aber selten, was es genau ist und haben nicht die Mittel, darauf zu reagieren.
Zweitens die Nachrichtendienste der NATO-Länder.
Wir haben mehr als 70 zivile und militärische in der NATO, die eingeübte Verfahren haben der Zusammenarbeit und die natürlich viele Hintergründe zusammentragen können über potenzielle Bedrohung unserer kritischen Unterwasserinfrastruktur.
Und drittens, jedes Schiff hat ein AIS an Bord, ein Automated Information System. Das sind Sender, die Standortdaten funken, normalerweise zumindest.
Das ist nicht immer der Fall, manchmal aus technischen Gründen, manchmal absichtlich und manchmal werden die Signale einfach von den entsprechenden Empfängern nicht erfasst. Insofern geben sie einen guten Überblick über den Schiffsverkehr auf den Meeren, sind aber, je näher man schaut, nicht immer präzise genug.
In solchen Fällen kann Überwachung aus dem All helfen. Satellitensysteme.
Mit diesen Satelliten kann man quasi in bestimmten Bereichen eine dauerhafte Überwachung des Schiffsverkehrs organisieren. Die Technik ist so weit, dass man teilweise aus den wenigen Pixeln eines Satellitenbildes schon den Schiffsnamen ableiten kann. Künstliche Intelligenz ist hier das Stichwort.
Und nicht nur bei der Bilderkennung. KI kann helfen, alle die Daten von Betreibern, Geheimdiensten, AIS-Sendern und Satelliten zu analysieren. Lässt man die Maschine dann noch wissen, wo die kritische Infrastruktur liegt, kann sie bei verdächtigen Bewegungen Alarm schlagen und einen roten Punkt auf der Karte aufleuchten lassen.
Die Technologie dazu ist in weiten Teilen verfügbar. Wir sind auch relativ weit, diese Teile miteinander zu verbinden. Aber natürlich werden wir lernen müssen. Wir wollen nicht 100 rote Punkte haben jede Stunde, sondern das müssen wirklich die sein, die kritisch sind. Alles andere würde unsere Ressourcen überfordern.
Der erfahrene NATO-Militär glaubt, die Technologie werde in wenigen Monaten soweit sein. Schon jetzt gibt es eine Anlaufstelle für die Daten. 2024 eröffnete die NATO ein Zentrum für die Sicherheit kritischer Unterwasserinfrastruktur. Das Zentrum gehört zum Sitz des Maritimen Kommandos der NATO im britischen Northwood. Das neue System kann dann bei der Identifizierung helfen. Aber was schwierig bleibt, ist die sogenannte Attribution, also die Schuldzuweisung. In jüngster Zeit waren es zum Beispiel häufig große russische und chinesische Frachtschiffe, die ihren Anker über viele Kilometer über den Meeresboden gezogen haben. Ein neuer Trend, wie Hans-Werner Wiermann sagt.
Drei Schiffe, die nacheinander einen Anker über zig nautische Meilen hinter sich herziehen, wo der Kapitän behauptet, er hätte das nicht gemerkt, sage ich mal, das ist unglaubwürdig. Auch wenn wir den Beweis nicht antreten können, die Attribuierung nicht vollenden können.
Und genau das ist das Problem. Es ist schwer zu beweisen, was Unfall und was Absicht war. Der chinesische Frachter New New Polar Bear beispielsweise war verantwortlich für die zerstörte Pipeline Baltic Connector im Herbst 2023. Dem Schiff fehlte danach der abgerissene Anker. Aber
ob dieser Kapitän den Anker absichtlich ins Wasser gelassen hat, um Kabel und die Pipeline zu zerstören, oder ob das ein Unfall war, das ist letztendlich nur entschieden worden zwischen den Ohren des Kapitäns. Und das ist schwierig. Also die Identifizierung ist gut und machbar. Die Attribuierung ist ein deutlicher, schwieriger Schritt.
Hans-Werner Wiermann hat in seiner Zeit bei der NATO mit Regierungen von Washington bis Ankara gesprochen. Kritische Pipelines und Kabel liegen schließlich nicht nur in der Nord- und Ostsee, sondern auch im Atlantik und im Mittelmeer. Es sind tausende Kilometer verletzlicher Leitungen. Wiermann warnt deswegen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Die neuen technischen Entwicklungen und zusätzliche militärische Präsenz können die Gefahren teilweise eindämmen. Aber es ist derzeit nicht möglich, alle Kabel und Pipelines lückenlos zu überwachen. Zumal die Infrastruktur jeden Tag wächst und die Marinen der NATO in Zeiten wie diesen auch andere Aufgaben haben.
Das Wissen.
Tiefseekabel im Fadenkreuz von Martin Hahn. Sprecherin Annemarie Lux. Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg. Regie Nicole Paulsen. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2023. Zur sogenannten hybriden Kriegsführung gehören neben der Sabotage von kritischer Infrastruktur auch Cyberangriffe im Internet. Was sind beliebte Ziele? Wie können sich Unternehmen und Privatpersonen schützen? Darum geht es bei Das Wissen in dieser Folge. Cyberbedrohungen. Wie sicher sind Cloud-Anwendungen? In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.